Mittlerweile gestalten sich neuere Produkte auch manchmal schwieriger bei Amazon, sodass wir dazu übergegangen sind, gewisse Produkte, die komplett neu sind, bei denen wir bisher keinen Erfahrungswert hatten, erstmal über den Seller anzubieten. Und wenn wir dann merken, das Produkt kommt ans Laufen, ist es eine Option, dann halt auch diese Produkte dann im Vendor anzubieten. Diese komplementäre Trennung ist nicht in Stein gemeißelt. Also wenn wir sehen, dass ein Produkt besser im Vendor oder im Seller aufgehoben wäre, nehmen wir da halt auch Änderungen vor.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Yonel Domus, Head of European Marketplaces bei der Milliter Group. Moin, Yonel.
Hi, Florian.
Ja, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und sind uns ja doch schon in verschiedenen Szenarien begegnet, ne? Ich habe dich schon auf der Bühne beim ASK erlebt. Da genieße ich die Gespräche immer mit dir sehr. Ich war ja auch mal in Minden und durfte so ein bisschen irgendwie begleiten bzw. beobachten, was du da machst bei der Milliter Group. Und da ist bei mir so ein bisschen der Wunsch gereift, dich irgendwann mal bei uns hier in den Podcast einzuladen, weil ich finde, dass du eine sehr interessante, vor allem eine angenehm strategische Perspektive auf das ganze Marktplatzgeschäft hast. Von daher freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Erzähl doch gern mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
Ja, hi Florian. Zuerst einmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Zu mir kurz als Person, Yonel Domus, wie du angemoderiert hast, mein Name. Ich bin jetzt seit circa 3,5 Jahren bei der Milliter Group und verantworte in meiner Rolle den Vertrieb auf den Amazon-Marktplätzen für die Brands Milliter, Swile und Toppitz. Swile und Toppitz gehören auch zu Milliter, das ist vielen nicht bekannt. Und das ist so unser Hauptaugenmerk, der Amazon-Marktplatz als bedeutendster Marktplatz. Und koordinieren zudem halt auch die Aktivitäten in den anderen Amazon-Ländern. Das wären neben Deutschland halt insbesondere Frankreich, Spanien und Schweden. UK läuft halt in einer anderen Verantwortung. Und dann agieren wir sozusagen halt Multi-Brand und haben dann in den Ländern teilweise noch weitere Brands als Pendant zu Swile und Toppitz mit anderen Namen, nämlich Handyback und Albal.
Okay, ja, sehr spannend. Ich hatte direkt Schweden gehört. Das waren jetzt ja nicht unendlich viele Marktplätze. Ne? Das soll irgendwie, ich soll nicht falsch wirken. Ich weiß ja auch, wie viel Aufwand das sein kann, gerade wenn man so ein Multi-Markenportfolio managt. Trotzdem hätte ich gedacht, dass anstelle von Schweden vielleicht noch ein anderer richtig großer dabei ist. Wie kam es, dass Schweden dabei ist und wie schaust du auf den schwedischen Amazon-Marktplatz?
Also es ist so, als ich im Juni 21 angefangen habe, ist Schweden im Portfolio gewesen. Ist halt auch mit Abstand das kleinste Land. Ich gehe davon aus, halt, dass Schweden insbesondere groß werden sollte in der Amazon-Welt, weil der Brexit damals kam und viele Skandinavier traditionell viel in UK bestellt haben. Dann kam halt der Brexit und ich glaube halt auch in der Timeline von Amazon hinkt die schwedische Entwicklung stärker zurück als vielleicht ursprünglich geplant. Und ja, das ist so mit der Grund, warum wahrscheinlich der schwedische Marktplatz damals auch entstanden ist, also primär halt wegen des UK-Brexit. Ja, wir beobachten das halt weiterhin, aber unser Kernmarkt ist halt Deutschland und dann mit einer Gewichtung von circa, ja, 75%, dann kommt Frankreich mit 15% und Spanien mit 10%. Und in Deutschland haben wir halt ja auch mit Abstand den höchsten Bekanntheitsgrad.
Ja, seid ihr familiengeführt eigentlich?
Ja, Milliter ist Inhaber geführt, hat eine sehr lange Heritage, wie man so schön sagt, ist ein Familienunternehmen, genau, am Standort in Minden in Ostwestfalen.
Ja, bei welchen Stationen warst du vorher? Warst du vorher schon so in der Marktplatzwelt aktiv und hast gegebenenfalls auch mal irgendwie ein vielleicht eher konzerniges Umfeld kennengelernt oder warst du im ganz anderen Bereich aktiv?
Also ich war vorher bei der Firma Fissler circa 4,5 Jahre, habe damals klassisch angefangen für den Bereich E-Commerce, New Business hieß das damals. Ist aber auch ein Familienunternehmen. Ist jetzt eher mehr oder weniger Zufall, dass ich wieder bei einem Familienunternehmen bin, aber von den Strukturen her empfinde ich halt Familienunternehmen halt als sehr angenehm, weil die Zielsetzungen sind meistens nicht sehr kurzfristig, wie es vielleicht in vielen Konzernen ist, sondern eher langfristig. Und Melitta gibt es ja auch jetzt schon seit mehr als 100 Jahren. Und das zeugt ja davon, dass man halt eher an einer langfristigen Entwicklung orientiert ist.
Ja, auf jeden Fall. Ist denn die Marke Melitta, ne, wir wollen gleich mal drüber sprechen, dass Melitta ja sowohl Maschinen als auch Kaffee als auch Zubehör umfasst. Dann haben wir noch die Marken Spurn und Hoppitz. Magst du einmal einordnen, was Spurn und Hoppitz überhaupt machen? Und ist Melitta quasi auch die wichtigste unter den drei Marken?
Grundsätzlich betreuen wir auf Amazon, auf den Amazon-Marktplätzen alles, was nicht die klassische Bohne ist. Dieses Geschäft mit dem Bohnenkaffee ist separat an einem anderen Standort, nämlich in Bremen, sodass wir für den Bereich Melitta in den vier genannten Ländern alles vertreiben, was Filterkaffeemaschinen sind, Kaffeevollautomaten, Wasserkocher, Milchaufschäumer, alles, was ich sozusagen in der Kaffeezubereitung benötige, außer den klassischen Bohnen. Da gehören aber auch Filtertüten zum Beispiel dazu. Da gibt es halt auch sehr viele Accessories im Kaffeebereich. Dann, wie erwähnt, die Marke Swirl. Swirl kennt man halt aus dem Bereich, also viele kennen das aus dem Bereich Staubsaugerbeutel, dass wir halt Staubsaugerbeutel für sehr viele Marken herstellen, also die kompatibel sind sozusagen. Aber halt auch aus dem Küchenbereich, im Bereich, ist es bei uns ist untergliedert in den Bereich Waste Management. Da haben wir halt ein Portfolio mit Müllbeuteln zum Beispiel, sodass wir den Bereich Waste, also alles, was Müll ist oder Staub, ist unter dem Brand Swirl aufgegangen. Und der Brand Toppitz ist sozusagen alles, was in der Küche ist oder in der Zubereitung oder Vorbereitung. Da gehört dann alles dazu, was wie Produkte wie zum Beispiel Backpapier, Alufolie, aber auch sehr interessante neue Produkte im Bereich Nachhaltigkeit. Da gibt es dann Produkte aus Silikon, die mehrfach verwertbar sind, weil Sustainability ist natürlich auch bei uns ein großes Thema. Also den Zweck der Wiederverwertbarkeit erfüllen.
Das ist total spannend, finde ich, weil der FMCG-Bereich, der hat nun mal bisher noch den größten Anteil häufig im Stationärgeschäft und trotzdem haben wir fast überall so stark wachsende Online-Wachstumsraten. Trotzdem ist der Mammutanteil eben wie stationär. Und da finde ich, gibt es immer solche und solche, die einen sagen, Mensch, okay, wir behandeln das Thema gemäß des Umsatzes. So, und wenn der halt am Anfang noch gering ist, dann ist da eben auch keine große Aufmerksamkeit drauf. Hier bei euch scheint es aber so zu sein, dass ihr zu den FMCG-Herstellern gehört, die sagen, okay, ja, wir erkennen das, sehen das auch als Zukunftsmarkt. Wie würdest du, wenn du jetzt mal so die nächsten 5 bis 10 Jahre dir mal anschaust, was glaubst du, geht das die ganze Zeit so weiter, dass das online immer weiter wächst? Oder sagst du, nee, wir sind eigentlich irgendwie kurz davor, da eben auch irgendwie eine Grenze zu erreichen und dann ist der Online-Teil gefunden und wird dann eben gehalten?
Also ich glaube, dass dieser Anteil in den nächsten 10, 15 Jahren massiv sich steigern wird, dass die Leute halt diese Produkte immer mehr online ordern werden. Es ist schwierig, eine Prognose abzugeben, ob das dann irgendwann nur noch online ist. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Low-Involvement-Produkte sind halt auch gerne Produkte, die ich mal so in den Einkaufswagen mit reinschmeiße. Es hängt halt auch immer davon ab, wie dringend ich diese Produkte natürlich brauche. Wenn ich gerade im Laden bin und schnell jetzt neue Müllbeutel brauche, dann kaufe ich sie sicherlich offline. Aber wir sehen halt auch die Abstrahleffekte und die Möglichkeiten, die dann ein Amazon-Marktplatz halt bietet, sei es als Informationsquelle halt. Wir haben in den letzten 2 Jahren insbesondere für Toppets und Zwiel die Brandstores halt neu konzipiert, mit sehr viel Content angereichert, mit sehr vielen zusätzlichen Informationen. Und das sind halt Informationen, die der Kunde am Point of Sale meistens ja gar nicht wahrnimmt oder die sind direkt auf der Verpackung schwer leserlich, sodass wir halt da investiert haben in die Brandstores, dass wir halt unabhängig davon, wo der Kunde letztendlich kauft, Amazon ist ja auch eine Suchmaschine, wie wir alle wissen, sich dort informieren kann über das gesamte Portfolio, weil es ist ja auch am Point of Sale nicht immer gewährleistet, dass das komplette Sortiment eines jeden Herstellers auch dort gelistet und distribuiert wird. Und deswegen ist es am Ende des Tages ja eigentlich egal. Wichtig ist, dass es ein Zwiel- oder Toppets-Produkt ist. Unabhängig davon, also wir sehen halt auch die Funktionalität der Suchmaschine, um Informationen zu den Brands gewinnen zu können.
Absolut, ja. Ich glaube auch, dass das viele, gerade Amazon, auch so ein Vorfilter, als eine Art Vorfilter für Qualität verwenden. Gerade das ganze Thema Rezension finde ich sehr schade, dass halt so die Meinung von anderen im stationären Handel eigentlich kaum eine Rolle spielt, beziehungsweise gar nicht nutzwert. Ich denke mir immer, Mensch, eigentlich wäre es doch ein einfaches ist immer relativ, ne? Aber die haben ja auch an sich die Möglichkeit, dynamisch Preise anzupassen. Das sind ja auch digitale Anzeigen. Warum man da nicht nochmal irgendwie so eine Bewertung irgendwie mit ermöglicht, dass man das einmal scannt, einmal schaut, okay, was ist die Meinung von anderen dazu? Was ist das Produkt, was jetzt hier irgendwie höchsten Qualitätsstandard irgendwie erfüllt, dementsprechend auch teuer ist, aber daneben auch top-notch ist? Und was ist so das beste Produkt irgendwie, was Preis-Leistung angeht und so weiter? Das ist ja durchaus, Marktplätze sind da ja durchaus so eine Art Filtersystem, wie ich schnell entsprechend meiner Präferenzen das passende Produkt finde. Ne? Und wenn ich jetzt einfach im Supermarkt stehe, zum Beispiel, und ich habe dann irgendwie neben diese ganzen Beutel von mir, habe ich letztendlich irgendwie nur den Preis und so ein paar Informationen auf der Verpackung als irgendwie Bewertungsmöglichkeit. Und da sind Marktplätze natürlich irgendwie dem voraus. Und darum glaube ich auch, das ist als Touchpoint auf so einer Customer Journey, die ja durchaus kanalübergreifend stattfinden kann, gar nicht mehr wegzudenken.
Genau, und Amazon unterstützt ja dieses Thema immer mehr, halt insbesondere durch AMC-Analysen, genau. dass man ja als Hersteller noch mehr Insights bekommt als in der Vergangenheit, wie viele Touchpoints durchläuft der Kunde. Hängt natürlich davon immer ab, wie wichtig das Produkt für den einzelnen Kunden ist. Gibt es ja auch sicherlich Unterschiede zwischen Low- und High-Involvement-Produkten. Und das gilt es halt, sage ich mal, für 2025 auch in Angriff zu nehmen, dass wir halt neben den gängigen Werbeformaten natürlich versuchen werden, noch mehr Insights, insbesondere durch AMC, zu gewinnen, um halt die Customer Journey noch besser gestalten zu können.
Ja, da freue ich mich schon, dass wir da nachher nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich finde das auch sehr fortschrittlich, was ihr da macht. Ich glaube, da können sich viele Hersteller was von abschauen. Aber um einmal ganz kurz noch euch als Unternehmen mit den verschiedenen Marken besser greifen zu können. Ich finde, ihr habt eine ganz interessante Unternehmensstruktur. Ihr habt ja verschiedene Units, mit denen ihr arbeitet, so verschiedene Business Units. Und da wirken sowohl die Sales Unit mit rein, als halt auch Units, die eher einen D2C-Fokus haben. Gib uns da mal einen Überblick, wie ihr als Unternehmung da organisiert seid und wie sich das auch aufs Marktplatz-Business auswirkt, so was die Verantwortung angeht.
Genau, da sind wir halt ein wenig anders organisiert, als es vielleicht in vielen Unternehmen noch der Fall ist. Wir sind mit dem Amazon-Team, was ich verantworte, in einer separaten Division, die sich CTP, Consumer Touchpoint, nennt. Und neben dem Amazon-Team, was ich verantworte, gibt es da noch ein weiteres Team, das eShop-Team. Dann ist dort das Customer Relationship Management aufgehangen und der Consumer Service, sodass man Aktivitäten, die primär D2C fokussiert sind, halt separat hat von den, ich sag mal, gängigen traditionellen Kunden oder der traditionellen Kundschaft. Neben uns gibt es dann halt die Market Unit Germany, in der alle Kunden sozusagen aufgehangen sind, die man halt so kennt, sage ich mal. Ne? Also wir haben ja unterschiedliche Produkte bei Melitas, Wheel und Toppets und sind in vielen gängigen Handelskanälen vertreten. Und Ja, und die Besonderheit ist halt auch noch, dass die Marktplätze, die in den letzten 2, 3 Jahren ja immens an Bedeutung gewonnen haben, die werden dann halt sozusagen von dieser anderen Struktur bearbeitet, weil unser Ansatz war damals, dass wir gesagt haben, mein Team und ich kümmern uns um den Amazon-Marktplatz, insbesondere halt auch die anderen Länder, wogegen dann die Market Unit Germany sich sozusagen halt auch um die anderen Marktplätze kümmert.
Ja, kannst du mal ein bisschen aus dem Nähpäuschen plaudern? Das heißt, Amazon wird für euch wahrscheinlich sehr, sehr relevant sein.
Wie du ja mal mitbekommen hast, agieren wir in Deutschland mit einem hybriden Ansatz, sprich als Vendor und als Seller. Und der Fokus liegt bei dem Ausbau darauf, dass wir in den nächsten Jahren gerne halt auch einen eigenen Seller-Account in Frankreich, Spanien aufbauen möchten und gegebenenfalls in den weiteren Expansionsmärkten von Amazon. Da haben wir den Fokus drauf und die andere Market Unit kümmert sich dann um den eBay, um Kaufland, um den Media Saturn Marktplatz und den Otto Marktplatz. Ja, und für die Zukunft, die Frage, die sich ja immer stellt, es kommen ja immer sehr viele neue Marktplätze hinzu, dann verschwinden wieder gewisse Marktplätze, es kommt halt immer dann auf die jeweilige Produktkategorie an. Und da glaube ich, dass es für die Zukunft wichtig sein wird, die richtigen Marktplätze zu identifizieren. Also ich glaube gar nicht, dass es das Ziel sein muss, überall zu sein, sondern auch vom Endkunden her gedacht, welchen Mehrwert bietet dieser Marktplatz aus Sicht des Endkunden? Und wenn ein gewisser Mehrwert da ist, sei es ein besserer Service, schnellere Lieferzeit etc., dass ein Marktplatz das signifikant oder wesentlich besser machen kann als ein anderer Marktplatz, dann ist der sicherlich relevant. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Also wir haben gar nicht das Ziel, dass wir glauben, wir müssen überall sein, wo der Kunde ist, sondern ich glaube, man muss dann halt auch überlegen, was ist halt aus Endkundensicht relevant. Und Amazon ist halt einer, der die Messlatte sehr hoch legt, was Produktportfolio, Verfügbarkeiten, Liefergeschwindigkeit sowieso gelegt hat. Die Messlatte ist sehr hoch gelegt. Und dann muss man sich, glaube ich, als Hersteller gut überlegen, auf welchen Marktplätzen man dann auch noch vertreten sein möchte.
Ja, sehr spannend. Du hast erwähnt, dass ihr im hybriden Modell verkauft. Wie kam das und hängt das, womit hängt das zusammen? Hängt das irgendwie mit Crap-Out, Verhaltensweise von Amazon zusammen? Hängt das irgendwie mit einer differenzierten Sortimentsstrategie zusammen? Wie kam es dazu? Wie schaust du darauf?
Ja, wie sind wir dazu gekommen? Es ist so, dass wir, ich sag mal, einen Großteil unseres Portfolios bei Amazon verkaufen. Es gibt aber auch Produkte, die wir halt gewissen Kundengruppen vorhalten und die dort vertreiben und gar nicht direkt an Amazon vermarkten. Und der Seller bietet uns die Möglichkeit, diese Produkte trotzdem dort zu zeigen, auch wenn wir sie nicht direkt an Amazon verkaufen. Also man hört ja immer wieder, dass gewisse Hersteller Schwierigkeiten haben mit Amazon, weil sie, sage ich mal, als Beispiel profitable Produkte im Vendorgeschäft rausnehmen und dann nur noch exklusiv im Seller anbieten, dass Amazon das nicht toll findet, kann sich jeder denken. Aber diese Herausforderung haben wir bisher nicht gehabt, weil wir, behaupte mal, zu 90% komplementäre Sortimente haben. Es gibt gewisse Produkte, die haben wir sowohl im Vendor als auch im Seller-Business. Das hat aber dann Gründe, wie zum Beispiel der Automatismus bestellt nicht rechtzeitig nach, Amazon gerät out of stock, um dann halt, ich sag mal, keine erheblichen Ranking-Verluste zu haben, beziehungsweise Werbeperformance nicht zu verschlechtern, haben wir den Ansatz halt, dass wir dann den Seller sozusagen als Backup nutzen für gewisse Produkte, aber auch bei Produkten, die wir hauptsächlich mehr oder weniger exklusiv bei Amazon vertreiben, merken wir, dass es notwendig ist, dort immer einen Preisbenchmark zu haben, weil das ist halt immer so der Nachteil, wenn man versucht, Produkte exklusiv bei Amazon zu vermarkten, dass wenn kein Matching-Partner da ist, dass Preise sich dann ja so darstellen, dass sie für den Endkunden nicht attraktiv sind. Und da ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man dann über den Seller-Account dann noch einen gewissen Preisbenchmark liefern kann.
Ja, Ja, das ist ein kleiner Punkt, den du genannt hast, den ich ganz, ganz spannend fand. Also wir haben ja mit Rob diese Marketplace BI und Monitoring Software gebaut und da beobachten wir es auch immer wieder, wenn Produkte out of stock gehen, wie die zack in den Rankings abrutschen. Und da ist Amazon echt nicht sonderlich verzeihend. Also schlau, dass ihr das damit halt auffangt. Generell das komplementäre Produktsortiment klingt grundsätzlich nach einer sehr bewussten Aussteuerung zwischen Vendor und Seller und eine Strategie, die ihr dazu im Kopf habt. Und ich glaube, damit seid ihr schon vielen anderen Herstellern absolut irgendwie voraus. Also klingt nach einem guten Ansatz. Wenn ihr neue Produkte anbietet, geht ihr dann damit auch jetzt irgendwie zuerst in Seller, zuerst in Vendor oder sagt ihr, Mensch, nee, kommt drauf an, wo es halt besser hinpasst?
Also grundsätzlich, früher sind wir direkt immer in den Vendor gegangen. Mittlerweile gestalten sich neuere Produkte auch manchmal schwieriger bei Amazon. Also gerade was dann Programme angeht, wie Born to Run, war früher halt ein stark genutztes Tool. Mittlerweile läuft die Maschinerie halt auch langsamer an, sodass wir dazu übergegangen sind, gewisse Produkte, die komplett neu sind, bei denen wir vielleicht bisher keine Vorgänge hatten oder keine Erfahrungswerte hatten, die erstmal über den Seller anzubieten. Und wenn wir dann halt eine gewisse Anzahl an Impressions generiert haben und merken, das Produkt kommt ans Laufen, ist es halt eine Option, dann halt auch diese Produkte dann im Vendor anzubieten. Es ist halt jetzt, diese komplementäre Trennung ist halt nicht in Stein gemeißelt. Also wenn wir sehen, dass ein Produkt besser im Vendor oder im Seller aufgehoben wäre, nehmen wir da halt auch Änderungen vor. Was ich noch ergänzen wollte zu unserem Hybridansatz, wir nutzen halt auch das Vendor Dropshipment, haben wir bei uns implementiert. Aus dem Grund halt, dass wenn Amazon manchmal halt Produkte nicht schnell genug nachbestellt und wir haben ungefähr eine Lieferzeit von circa 10 Tagen, je nach Standort, bis die Ware dort eintritt, haben wir die Möglichkeit, dass Amazon halt diese Aufträge sozusagen durchschleift zu uns und wir dann die Kunden direkt beliefern können, um diese 10 Tage zu überbrücken. Beziehungsweise wenn etwas komplett out of stock ist und wenn der Artikel wieder verfügbar ist, können wir direkt weiter Endkunden beliefern. Und das verschafft uns halt auch eine größere Flexibilität als in der Vergangenheit, sodass wir halt den hybriden Ansatz fahren. Wir nutzen das Vendor Dropshipment und wir sind gerade dabei, Vendor Flex zu evaluieren als weitere Option für den deutschen Markt. Und wenn wir das erfolgreich gestalten können, das dann eventuell halt als Business Case nutzen, um in anderen Ländern das auch sozusagen zu implementieren.
Erklär gerne mal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt noch nicht Vendor Flex kennen, was sie dahinter verbirgt.
Also Vendor Flex ist ein Modell, bei dem man sozusagen ein Amazon-Lager in seinem eigenen Lager oder bei seinem eigenen Lagerdienstleister aufbaut. Was ist der Vorteil? Man spart sich letztendlich die ganzen Transportwege zu Amazon. Also auch Stichwort Nachhaltigkeit, ne? Da zahlt das halt auch ein. Wir vermeiden komplett Chargebacks, die hingehend PO und Time Accuracy, ne? Die Sachen sind direkt dann da. Und es ist jetzt auch kein Kommissionsgeschäft, sondern Amazon bestellt die Artikel ganz normal, wie man es kennt, halt im FC-Streckengeschäft. Der Vorteil ist halt aus unserer Sicht, dass gewisse Pain Points vermieden können, wie zum Beispiel Shortage Claims. Also wir haben mit Shortage Claims in der Vergangenheit sehr viel zu tun gehabt und glauben halt, dass wir diesen Pain Point dadurch minimieren können. Es ist jetzt nicht so, dass es ein 100%iges Modell ist, weil Amazon sicherlich halt auch immer in seinen eigenen FCs Ware halten möchte, insbesondere wenn es in Deal-Zeiträume geht oder in Peak-Zeiten. Sind sie natürlich sehr stark in der Verarbeitung, ne, gerade bei Deals. Aber wir erhoffen uns halt dadurch, dass wir schneller liefern können, die Kosten, die wir einsparen letztendlich für Logistikdienstleister etc., können nutzen wir dann, also wir stellen dann sozusagen das Personal bei Vendorflex, die dann halt die Ware dann sozusagen endkundengerecht konfektionieren. Und das ist halt ein Business Case, den man rechnen muss. Also jedem Hersteller kann ich empfehlen, das zu rechnen. Und wenn der positiv ist, dieser Business Case, kann man darüber nachdenken und wickelt dann sozusagen alles in seiner eigenen Welt ab.
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, was vielen Herstellern gefallen sollte, der Satz, entwickeln wir alles in unserer eigenen Welt auf, weil wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Hersteller kennengelernt jetzt in den letzten Jahren. Und es ist nicht selten so, dass die eben auch so gewachsene B2B-Strukturen haben. Und dann irgendwie da so eine neue Logistik-Unit aufzubauen, die Produkte so vorbereitet, irgendwie wie das für Amazon passt. Und nicht selten wird ja auch auf Marktplatz mal der erste Schritt gemacht Richtung D2C. Da kann das, glaube ich, schon helfen, dass man das in-house, auch wenn es vielleicht irgendwie ein etwas längerer Weg ist, aber es ist auf jeden Fall der nachhaltigere Weg, dann irgendwie versucht aufzubauen.
Genau. Das Alright. Ist, womit wir uns halt aktuell beschäftigen.
Ja. Und auch ihr werdet sicherlich irgendwie da eure Probleme mit haben, aber nichts, was sich nicht lösen lässt. Da bin ich sehr zuversichtlich, wenn du da deine Finger mit drauf hast. Was mich immer persönlich interessiert, ne, weil wir ja wirklich ganz viele Herstellermarken haben, die wir im Advertising auf Marktplätzen, so zum Beispiel bei Amazon DSP begleiten, da interessiert mich immer sehr, wie du darauf schaust. Denn was man ja schon sieht, dass insbesondere Amazon immer mehr auch zur Media-Plattform wird. So, wir haben immer mehr des gesamtverfügbaren Traffics, was durch Werbung überhaupt erst worauf durch Werbung überhaupt erst zugegriffen werden kann. Und dadurch, dass Amazon jetzt auch mit dem Prime Video, mit Twitch, mit Champions League-Rechten und Co. Eben auch immer stärker wird und auch für Marketingabteilungen irgendwie interessanter wird. Da würde mich interessieren, irgendwie ist das ein Thema, was du irgendwie beiläufig mitmanagst, wo du sagst, ja, irgendwie Werbung, Sponsored Products, DSP ist irgendwie da, hat jetzt aber keinen besonderen Vogel oder keine besondere Relevanz für uns, oder sagst du, nee, wir schauen da schon, dass wir da viel ausprobieren irgendwie, oder wir sind vielleicht sogar auch in einer gewissen Abhängigkeit, kann man ja auch irgendwie mal drastisch formulieren. Wie ist das bei euch? Gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze bei Herstellern?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir über das gesamte Jahr einen Always-On-Ansatz verfolgen, dass wir halt, konstant investieren in unterschiedliche Werbeformate. Da nutzen wir halt, wie viele andere halt auch, die klassischen wie AMS und DSP. Mhm. Dieses Jahr halt auch und bereits seit Ende letzten Jahres für gewisse Produktgruppen halt auch AMC-Analysen. Und was die neuen Werbeformate angeht, sind wir grundsätzlich offen dafür. Wichtig ist halt immer dann nur zu verstehen, halt wie ist dann der Impact halt. Also man müsste natürlich dann irgendwann dahin kommen, dass man das regelmäßig macht und sind auch grundsätzlich da offen, Sachen auszuprobieren. Ich glaube halt, dass die Kunden, die zum Beispiel sehr viel vorher im TV-Advertisement gemacht haben, da einfacher den Weg hinfinden als die Kunden, die in den klassischen Werbeformaten bisher bei Amazon agieren und dann diesen Weg gehen. Ne? Also ich glaube, wenn man werbetechnisch komplett ausgeschöpft ist im Lower Funnel, ne? Also mit AMS, mit DSP, dass man dann überlegen muss, wie kann ich halt neue Kunden gewinnen, wie kann ich neue Zielgruppen ansprechen. Und dafür sind dann sicherlich diese ganzen neuen Werbeformate bei Prime Video etc. Grundsätzlich interessant. Also gerade wenn man, glaube ich, schon ausgeschöpft ist. Ne? Also wenn man jetzt merkt, ich gewinne keine neuen Kunden mehr hinzu, sollte man da sicherlich seine Erfahrungswerte sammeln und schauen, dass man da auch gewisse Sachen ausprobiert.
Ja, was ich besonders spannend fand, war der AMC-Ansatz, wo du wirklich ganze Customer Journeys transparent machen kannst. Ne? Also dieses Closed Loop Measurement innerhalb einer Plattform ist ja durchaus etwas, was Amazon auch einzigartig macht. Und da geht es ja für euch nicht nur darum, den nächsten Verkauf zu erzielen, sondern ein Stück weit ja auch Marktdaten Impressionen zu generieren, um den Kunden besser zu verstehen. Habe ich das richtig im Kopf?
Genau, also wir haben beispielsweise für ein neues Produkt im Bereich Toppets, bei dem wir bisher intern keine Erfahrungswerte hatten, haben wir alle Maßnahmen eng begleitet durch eine AMC-Kampagne, also das komplette Programm AMS, DSP plus AMC-Analyse, haben dann oder machen es weiterhin noch bis, ich glaube, circa Ende März, dass wir ein halbes Jahr da durchgehend aktiv sind, um halt auch Insights zu gewinnen für Folgeprodukte, die wir in der Zukunft noch rausbringen werden, weil es ist halt eine komplett neue Kategorie, die wir bisher nicht haben und bei der uns halt Erfahrungswerte fehlen. Und deswegen haben wir das, nutzen wir das mit natürlich einer anderen KPI-Zielsetzung. Klar möchte man am Ende des Tages jedes Produkt verkaufen, wie jeder andere auch, aber die KPIs sind insbesondere so aufgehangen, dass wir sagen, wir müssen halt erstmal für diese neuen Produkte sehr viele Impressions erzielen. Das ist halt die Haupt-KPI, bis dann die Produkte dann irgendwann auch anfangen, alleine zu laufen, sage ich mal. Aber die Zielsetzung ist halt eine andere und das ist halt ein neuerer Ansatz, den wir fahren, was wir in der Vergangenheit bisher so nicht gemacht haben. Und ich glaube auch für 25 wird es wichtig sein und ich glaube, dass die Hersteller, die Touchpoints ihres Kunden besser kennen und wissen, wie oft interagiert der Kunde mit einer Marke, wo in der Customer Journey, dass das halt entscheidender wird, um seine Werbemaßnahmen besser anzupassen, um Budgets anzupassen für gewisse Perioden. Ich glaube, dass das entscheidend, das wird so ein Game Changer sein. Oder ist es eigentlich schon, ne?
Ja, ja, das ist das, was wir auch sehen. Wie sehr glaubst du an das Thema AI im Kontext Marktplätze, jetzt auch auf Amazon bezogen? Ne, klar, Amazon hat mit dem Sprachassistenten Rufus und Co. sicherlich irgendwie Möglichkeiten, aber auch für euch als Hersteller gibt es gewisse Anwendungsszenarien, über die du heute schon nachdenkst, sagst du, nee, lass das Thema KI erstmal die ersten ein, zwei Entwicklungshürden nehmen, damit wir das irgendwie implementieren. Oder hast du schon irgendwie so konkrete Use Cases im Kopf, die du irgendwie hin und her wählst?
Ja, interessante und spannende Frage. Ich glaube, ich kann mich glücklich schätzen, dass Melitta da sehr früh angefangen hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aus meinem Austausch mit anderen Herstellern weiß ich, dass das nicht selbstverständlich ist. Melitta ist da sehr früh auf den Zug aufgesprungen und hat angefangen, seinen eigenen Mitarbeitern halt Fortbildung anzubieten. Und ich habe selber jetzt vor kurzem eine Fortbildung gemacht, die über 12 Wochen circa ging, bei der wir begleitet von der Bitkom als Verband sozusagen zertifiziert wurden als KI-Manager. Also ich bin jetzt, nachdem ich dieses 12-wöchige Programm durchlaufen habe, als KI-Manager zertifiziert. Und da geht es halt dann, das ging über mehrere Wochen, da ging es halt insbesondere auch nicht nur darum, selber Use Cases zu generieren, das haben wir auch gemacht, aber halt auch um Ethikfragen, was sollte man machen, was sollte man nicht machen. Dieser Melitta war da sehr fortschrittlich. Melitta hat seine eigene KI implementiert, heißt Melina. Okay. Und der Unterschied ist jetzt zu den klassischen wie ChatGPT, dass wir alles in-house speichern, ne? Weil man auch nicht möchte, dass die dann gewisse Daten dann rausgehen, die vielleicht unternehmensintern sind. Und da hat Melitta angefangen, halt gewisse Mitarbeiter zu schulen. Und wir können dann später halt dahingehend agieren, dass wir halt andere Leute abholen. Das Schöne war, wir haben Gruppen gebildet. Dann durfte jeder an einem Use Case arbeiten. Und dann haben wir einen Pitch gemacht. Und von den 10 Gruppen wurden dann 3 ausgewählt, mit denen man sich dann weiter beschäftigt. Also dann werden Ressourcen frei gemacht. Und das machen wir seit letztem Jahr, gab es schon ein erstes Event. Wir hatten jetzt das zweite, an dem ich dann teilgenommen habe. Und das Schöne ist halt, man hat einen Ansatz von unten nach oben sozusagen, dass in den Bereichen gewisse Use Cases vorgeschlagen werden, in kleineren Gruppen besprochen werden und die als von dieser Jury halt als am besten bewertet werden, dass man die dann weiterverfolgt und dann halt auch Ressourcen zur Verfügung stellt.
Okay.
Das ist halt, glaube ich, ein guter Ansatz.
Ja, und gibt es da irgendwelche spannenden Initiativen im Marktplatzkontext, die du schon
im Marktplatzkontext, im Marktplatzkontext jetzt fällt mir direkt nicht ein, aber da ging es beispielsweise auch, ein Case war beispielsweise im Bereich Militär Professional, weil das ist diese Fortbildung war halt über die gesamte Militärgruppe. Also wir haben halt auch inklusive den Startups, die es in der Militärgruppe gibt, waren sehr viele Teilnehmer. Beispielsweise bei Militär Professional Maschinen, die im professionellen Einsatz sind, wie kann ich KI unterstützt erkennen, wie so ein Frühwarnsystem, dass die Maschine in näherer Zukunft eine Wartung braucht. Ne?
Ah, okay.
Man hat ja gewisse beispielsweise Wartungsintervalle. Oder in der Produktion. Ne? Also wir produzieren ja zum Beispiel unsere Filtertüten hier direkt am Standort in Minden. Wenn so eine Maschine stillsteht und dann geht es darum, halt, wie kann man beispielsweise dann KI-gestützt das dahingehend optimieren, dass man, bevor was ausfällt, das erkennt. Ne? Wie so ein Frühwarnsystem, ja, okay. Wenn ich jetzt einfach mal. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel, ich möchte gewisse Werbeformate testen, müsste über mehrere Wochen eine Agentur briefen, was das Ziel ist, dass man selber über KI Möglichkeiten baut, um abzuchecken, ist das eine Werbung, eine Plakatwerbung, die gut ankommt oder nicht, ne?
Ah, okay.
Um halt auch Zeit, zu sparen. Und für uns jetzt im Amazon-Kontext ist klar, Content ist ein großes Thema, ne? Also jeder will mehr Content und besseren Content. Mhm. Aber ich glaube, dass Amazon halt natürlich da selber schon so viel macht, dass man jetzt als Hersteller wahrscheinlich auf der Plattform wenig machen kann. Wir schauen halt insbesondere für die Zukunft, gibt es gewisse Abläufe, Prozesse bei uns im Team, die wir automatisieren können. Also wo wir halt auch künstliche Intelligenz gegebenenfalls nutzen können, damit wir mehr Zeit haben für andere Sachen. Weil ich glaube nicht, dass KI uns als Menschen ersetzen wird, weil man braucht ja auch Leute, die dann das irgendwie dann benutzen können. Sondern es geht letztendlich darum, wenn ich mir einen Report runterziehe und dann den mit dem verknüpfe und alles übersichtlich haben will, kann man das sicherlich auch einfacher gestalten, um mehr Zeit für andere Sachen zu haben.
Absolut, ja. Ja. Ich glaube, dieses Daten erheben, aggregieren und interpretieren ist ja auch etwas, was wir mit unserer BI irgendwie für die Zukunft sehr, sehr, sehr spannend finden und schon heute mit Tests machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessantes, Feld, wo man, wie du schon richtig sagst, die Zeit eigentlich dann in den Actions, die auch den wirklichen Wert bringen, halt irgendwie investieren kann. Ja, Jonai, ich schaue so ein bisschen auf die Zeit. Mir war klar, dass das irgendwie wie im Flug vergeht mit dir. Das war echt cool. Da war viel dabei. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, irgendwie da müssen wir nochmal rein, das haben wir jetzt vergessen, oder sagst du, nee, Haken dran, können wir so rausgeben?
Ich würde sagen, jetzt ganz spontan Haken dran. Aber wie das so oft ist, dann fällt einem im Nachgang vielleicht noch was ein. Aber dann kann man ja vielleicht irgendwann nochmal einen Podcast in einem Jahr aufnehmen oder so.
Absolut. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. An dich ganz großes Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich danke dir, Florian, für die Möglichkeit. Alles Gute.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.